Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was macht die junge Theaterregisseurin Christina Czariski aus Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti? Mit wem hält Erdöl Einzug ins Kunsthaus Bregenz und wie greifbar ist der Krieg für junge ukrainische Künstler? Themen dieser Stunde. Das Berliner Ensemble, ein Geschenk der DDR an Bertolt Brecht und Helene Weigel. Noch in der Schweiz war 1948 Herr Puntila und sein Knecht Matti uraufgeführt worden. Damit ist die 35 Jahre alte Wiener Regisseurin Christina Czariski im 125. Geburtsjahr von Brecht wieder ans Berliner Ensemble zurückgekehrt.
Geehrtes Publikum, der Kampf ist hart, doch lichtet sich bereits die Gegenwart. Nur ist nicht überm Berg, wer noch nicht latt. Drum haben wir ein komisches Spiel gemacht und wiegen wir den Spaß, geehrtes Haus. Nicht mit der Apothekerwaage aus, mehr Fettnerweise, wie Kartoffeln. Und zum Teil hantieren wir ein wenig mit dem Ball.
Wir zeigen nämlich heute Abend hier euch ein gewisses vorzeitliches Tier. Estatium Possessor, auf Deutsch Gutsbesitzer genannt, welches Tier als sehr verfressen und ganz unnützlich bekannt, wo es noch existiert und sich hartnäckig hält, eine arge Landplage darstellt.
Sie sehen dieses Tier sich ungeniert bewegend in einer würdigen und schönen Gegend. Wenn sie aus den Kulissen nicht erwächst, erfüllt ihr sie vielleicht aus unserem Text.
Der Gutsbesitzer Herr Puntila, nur nüchtern ein guter Mensch, weshalb der gute Matti am Ende desillusioniert die Segel streicht. André Mumot kommt aus der Premiere im Berliner Ensemble. Worauf konzentriert sich Christina Czariski in ihrer Inszenierung? Auf den Menschen oder das kapitalistische System?
Also sie konzentriert sich auf jeden Fall erstmal auf das Stück von Brecht. Dem bleibt sie wirklich treu. Das ist ein textgenauer Abend, der das Stück so aufführt, wie es geschrieben wurde. Und dann ist es eben so ein typisches Brecht-Stück. Das heißt, in diesem Fall ist da schon eine sehr pralle, zentrale Figur, dieser Puntila. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig psychologisch vertieft, aber sie hat viel zu sagen. Sie sagt auch viel. Der Puntila ist ein großer Redner, vor allen Dingen, wenn er betrunken ist. Aber es geht natürlich auch um das System, was er repräsentiert. Er ist eben derjenige, der diese Ausbeutergesellschaft darstellt und das wird ausamplifiziert. In diesem Fall ist es also wirklich so, dass das 2,5 Stunden lang vor uns aufgeführt wird.
Und ist das inszeniert als groteske Parabelkomödie?
Von allem ein bisschen. Es ist schon auch eine Komödie. Es ist als Volksstück geschrieben und es hat eben diesen zentralen Charakter, der durchaus komische Züge hat in seiner, in seinem Hin- und Hergerissensein zwischen Gutmensch, wenn er eben schwerst betrunken ist, und dieser klaren kapitalistischen Ausbeuterideologie, die er repräsentiert. Aber es ist eben vor allen Dingen auch am Ende eine Art Lehrstück, was uns vermitteln soll, dass es einen Ausweg gäbe, nämlich, dass die Knechte sich zusammenschließen müssen und sagen müssen, wir machen das nicht mehr mit. Und das ist die Aussage dieses Abends, die wird auch da gebracht, aber das muss ich sagen, auf eine etwas, nun ja, nicht besonders eindringliche Weise. Das ist das Problem, was ich mit diesem Abend erstmal inszenatorisch hatte.
Was heißt das genau?
Das heißt, dass die Regisseurin erstmal eben sehr genau am Text bleibt, aber das dann in so einer Art lauwarme Modernisierungsschonkost verpackt, würde ich mal sagen. Also das ist das, was sie uns da reicht. Da werden so ein paar kleine ironische Brechungen gemacht, da wird auch gespielt. Es gibt zum Beispiel den Moment, wo eben der Puntila ins Publikum steigt und sich die Dienstboten aus dem Publikum auswählen möchte und dann uns im Publikum beurteilt, sind wir stark genug, wollen wir zu viel Geld, wann stehen wir morgens auf. Das ist so ein schöner kleiner Moment eigentlich, wo man denkt, hier passiert jetzt was, hier geht es auch auf Konfrontation mit dem Publikum, aber das wird dann nach 3-4 Minuten wieder fallen gelassen und dann wird sehr konventionell weiter auf der Bühne so gespielt, wie man das am Berliner Ensemble eigentlich auch bei einem Brecht-Abend erwartet, also vorsichtig und so, dass eigentlich sich niemand davon auf den Schlips getreten fühlt. Und das ist ja ganz interessant, wir leben ja in einer Zeit, wo diese ideologischen Kämpfe wieder stärker werden. Heute Morgen wurde auf dem Berliner Kudamm von Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation Farbe gesprüht auf die Luxusboutiquen und da wurde ein Schild hochgehalten, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich das ideale Vorspiel für diesen Abend heute, für diese Brecht-Inszenierung. Aber davon war dann hier leider gar nichts zu sehen.
Das hört sich jetzt so an, als hätten Sie von der jungen Regisseurin weit mehr erwartet.
Ja, zumindest hätte ich mir erhofft, dass da einfach ein bisschen mehr über die Gegenwart nachgedacht wird, dass man sich nicht darauf verlässt, dass dieses Stück aus den 40er Jahren 1:1 anwendbar ist auf unsere Zeit. Natürlich sind da ganz wichtige Sätze, die da gesprochen werden, auch eindringlich gesprochen werden, aber sie werden nicht für uns ganz und gar nachvollziehbar gemacht, sondern sie sind als Texttheater aufgeführt worden, sehr konventionell.
Aber um unser Gespräch rund zu machen, würde ich natürlich trotzdem gerne wissen, wie sieht die Bühne aus? Wird die Musik von Paul Dessau genauso klassisch eingesetzt? Wie hat sich das Ensemble geschlagen?
Ja, also das ist so, dass die Musik dargeboten wird. Es gibt einen Musiker auch auf der Bühne, Johannes David Wolf hat diese Dessau-Lieder ein Stück weit modernisiert. Da werden aber auch Popsongs gesungen und das ist vielleicht die besondere Qualität der Inszenierung, dass da ein Chor auf die Bühne gebracht wurde, der eben singt. Das sind nicht nur einzelne Figuren, sondern das ist gleich eine ganze Gruppe und da sollte ja eigentlich auch vermittelt werden, dass sich da die Gesellschaft zusammentut, dass die Ausgebeuteten da eine Gemeinschaft bilden und sich dann auch zur Wehr setzen. Die bringen auch mal kurz den Puntila um, so symbolisch, dann steht er aber gleich wieder auf und man weiß, es hat sich halt auch nicht weiter irgendwie vertiefen lassen. Das ist ganz nett, aber reißt eben auch nicht so mit, genauso wenig wie das Bühnenbild jetzt besonders interessant wäre. Das ist so ein heller Holzraum mit Durchbrüchen, wo einzelne symbolische Bühnenbildteile so durchgeschoben werden. Aber eines gibt es und das muss man erwähnen. Sascha Nathan spielt den Puntila. Das ist dann schon spektakulär. Das ist eine tolle Rolle, das ist eine deftig derbe Komödiengestalt. Er hat, wie ich schon gesagt habe, viel zu tun. Der rülpst, der kotzt, der säuft, der lässt sich nackt ausziehen und in der finnischen Sauna auf der Bühne vom Rest des Ensembles mit Birkenzweigen auspeitschen.
Au.
Ja, da ist er mit großem Einsatz dabei. Das ist ein Schauspieler, der diese Rolle wirklich ausnutzt. Das ist hinreißend. Das ist auch vom Publikum gefeiert worden. Und am Ende der Inszenierung hat er also wirklich die Möglichkeit, aus der Nüchternheit sich langsam in den Vollrausch zu trinken auf der Bühne, bis er völlig neben sich auf dem Boden rumliegt und lallt und gar nichts mehr artikulieren kann und damit endet auch die Vorstellung. Das ist spektakulär, das ist großes Schauspielertheater und dafür lohnt es sich dann eigentlich doch, sich das anzuschauen.
André Mumot, nach der Premiere von Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti am Berliner Ensemble. Die nächsten Vorstellungen sind morgen und am kommenden Mittwoch und Dienstag. Hier ist die Kultur vom Tag. Im Senegal vor 40 Jahren geboren, in Japan Kind gewesen und in Kuwait aufgewachsen. Das sind die biografischen Eckdaten von der Künstlerin Monira Al-Kadiri. Nach Ausstellungen in Bilbao, Amsterdam, Beirut, London, Taiwan und auf der Biennale in Venedig zeigt sie seit heute im Kunsthaus Bregenz neue, sozusagen ölgetränkte Arbeiten, die sich Julie Metzdorf schon ansehen konnte.
Zwei Schritte ins Museum hinein und schon ist es passiert. Man fühlt sich wie Alice im Wunderland. 5 riesige farbige Luftballons schweben da unter der Decke. Manche sehen aus wie ein bunter Haufen Tabletten, andere wie Blüten. Die Oberfläche der Ballons erinnert an schimmerndes Perlmutt, aber auch Erdöl glänzt in genau diesen Regenbogenfarben. Tatsächlich handelt es sich um die überdimensionierte Darstellung von Kohlenwasserstoffmolekülen wie Naphthalin, Propan oder Benzol, Stoffe, die aus Erdöl gewonnen werden und uns überall im Alltag begegnen. Raumgreifend und unübersehbar schweben sie hier durchs Foyer, stabil sind diese Verbindungen aber nicht. Ein Pieks, ein Loch und alles fällt in sich zusammen. In meiner Arbeit nehme ich das Ende vom Öl vorweg. Das hat fast etwas Selbstmörderisches, weil ich damit den Kollaps meines eigenen Heimatlands heraufbeschwöre. Aber die Ölindustrie zerstört unsere Welt in so vielen verschiedenen Bereichen. Das überblicken wir gar nicht alles.
This whole economy is completely unsustainable and it's destroying the world in many different ways that we don't even understand.
Ein Stockwerk höher surren zwei nicht minder seltsame Wesen vor sich hin. Die Oberfläche aus Autolack changiert zwischen Grün, Pink und Lila. Die Formen erinnern an eine Krone oder an einen riesigen Phallus. Es sind überdimensionierte Bohrköpfe, wie sie bei der Ölförderung zum Einsatz kommen. An der Wand sind noch weitere angebracht. Kleiner und ganz in Weiß ähneln sie den Skeletten von Seeigeln und wirken wie das feminine Pendant zum großen Phallus in der Mitte.
I'm a woman, but I was also very much kind of fascinated with masculinity growing up, and I used to kind of cross-dress and things like that.
Ich bin eine Frau, aber ich war schon immer von Männlichkeit fasziniert. In einer so patriarchalen Gesellschaft wie meiner Heimat steht ein Mann für Kraft und Energie. Es geht mir nicht um sexuelle Identität, sondern um Wirksamkeit. Der einzige Weg zu Stärke und Einfluss ist, ein Mann zu werden.
Power. The only way to access power is to become a man.
So begegnen wir im zweiten Obergeschoss zwei riesigen Stachelschnecken. Raumhoch stehen sie nebeneinander, alles ist in rotes, warmes Licht getaucht. Aus den Löchern, die in ihr Inneres führen, dringen zwei androgyne Stimmen, die sich über ihre plötzliche Geschlechtsumwandlung unterhalten.
I could not believe what I had become. My voice produced a different type of singing.
Basis für diesen Dialog sind die Auswirkungen von TBT. Mit dieser roten Farbe wird der Rumpf von Öltankern vor Algen- und Muschelbewuchs geschützt. Doch die Substanz löst sich im Wasser und verändert den Hormonhaushalt bestimmter Schneckenarten so stark, dass weiblichen Schnecken ein Penis wächst. Doch wären alle Individuen Männer, würde die Population sterben. Die Schnecken aber finden ihr neues Dasein gar nicht so schlecht.
Sie sind froh darüber, dass die Zeit der endlosen Geburten vorbei ist, fühlen sich befreit. Man kann sich auch über sein eigenes Aussterben freuen. Offenbar gibt es da eine dunkle Seite in meiner Arbeit. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Ästhetik der Melancholie im Mittleren Osten auseinandergesetzt. In der arabischen Welt ist Trauer ein edles Gefühl. Ich denke, das hat etwas mit dem Klima und der Wüste zu tun.
So wie Al-Qadiri hier das Sterben einer Art als individuelle Befreiung inszeniert, so zelebriert sie in Onus die Schönheit der Zerstörung. Auf spiegelglattem, weiß glänzendem Fußboden liegen Dutzende schwarzer Vögel aus massivem Glas. Alles glänzt, wirkt kalt, nass, glitschig. Die Vögel erinnern an die Bilder von Ölkatastrophen. Munira Al-Qadiri hat solch eine Katastrophe selbst erlebt. Vor ihrem Abzug aus Kuwait hatten irakische Truppen mehr als 900 Bohrtürme in Flammen gesetzt. Das Öl brannte monatelang und verursachte eine der schlimmsten Umweltkatastrophen aller Zeiten. Während ihres Studiums in Japan konfrontierte ein Professor Al-Qadiris Klasse mit entsprechenden Fotos und behauptete, sie seien Fake, inszenierte Propaganda.
And of course, after he was speaking about this for 2 hours and everybody in the class believing him, I also started to doubt my own memory, you know. And this was a very strange moment in my life that it's something I saw with my own eyes, but now someone is telling me it's not true.
Munira Al-Qadiris Arbeiten geben der Ambivalenz der Dinge Raum. Die Gegensätze von Schrecken, Schönheit, Natur, Technik, Femininem und Männlichkeit kommen bei ihr in Frieden zusammen.
Munira Al-Qadiri bis zum 2. Juli im Kunsthaus Bregenz. Die überaus politischen Theaterstücke der kroatischen Dramatikerin Tena Stivicic touren durch Europa. Das Stück, das im National Theatre in London uraufgeführt wurde, hat jetzt den Weg nach Wien gefunden. Heute hat ihr Stück Drei Winter am Wiener Burgtheater in der Regie des scheidenden Intendanten Martin Kujay Premiere.
Und Alisa, was hält man da drüben von unserem EU-Beitritt?
In England? Die haben Kroatien nicht wirklich auf dem Schirm. Wenn es nicht gerade um Strände geht oder Kriegsverbrecher.
Eine verdammte Ungerechtigkeit, eine verdammte Ungerechtigkeit. Wir sind schon immer Europäer gewesen, seit der Zeit des verdammten Osmanischen Reiches. Jugoslawien war ein angesehenes europäisches Land.
Naja, angesehen.
Jawohl, angesehen. Die einzige Union, mit der wir es je versucht haben.
Eine EU-Mitgliedschaft hat viele Vorteile. Viele halten sie für das größere Übel.
Aus Drei Winter von Tena Stivicic. Christoph Leibold ist unser Premierenkritiker in Wien am Telefon. Kroatien ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Union. Welche Zeiten markiert der Titel Drei Winter?
Ja, er markiert eigentlich historische Zeitenwenden in Kroatien bzw. im ehemaligen Jugoslawien. Also 1945 ist einer der Winter. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Titus Partisanen haben die Faschisten besiegt. Dann 1990, Vorabend der Jugoslawienkriege. Und wir haben es jetzt gehört im Ausschnitt 2011, da steht Kroatien sozusagen, es wird diskutiert, steht kurz vor dem EU-Beitritt. Das sind diese drei Winter. Und vor diesem historischen Hintergrund erzählt Tina Stivicic eine Familiengeschichte über mehrere Generationen. Meistens stehen die Frauen im Mittelpunkt. 1945 sehen wir Ruscha, die hat bei den Partisanen gekämpft, bekommt jetzt im angehenden Sozialismus ein Haus zugewiesen als Wohnung, in dem ihre Mutter noch Dienstbotin war. Dann 91 bei Ruschas Beerdigung versammeln sich ihre Töchter Mascha und Dunja mit Großfamilien beim Leichenschmaus und erfahren dann von einem aus den Nachrichten vom Kongress des Zentralkomitees von Jugoslawien, wo die slowenische Delegation und die kroatische nacheinander hinaus marschiert sind, weil sie mehr Eigenständigkeit gefordert hatten, was abgebügelt wurde. Also da zeichnet sich dann eben dann der Krieg schon ab am Horizont. Und 2011, Maschas Tochter Lucia heiratet einen gewissen Damian, der dieses Haus, in dem die Familie die ganze Zeit wohnt, kauft. Das hat bisher mehreren Parteien gehört. Der drängt die anderen raus, also der Kapitalismus hält Einzug. Also im Prinzip geht es so um die Ismen, die sich abwechseln. Faschismus, dann folgt der Sozialismus, der Nationalismus, die Nationalgefühle machen sich 91 breit und der Kapitalismus. Und insofern, auch wenn es jetzt gerade Alicia in dem O-Ton, das ist die Schwester von Lucia, die da heiratet, sagt, ja, die EU nimmt irgendwie Kroatien nicht wahr. Es geht um kroatische Geschichte, aber natürlich spiegelt sich darin die europäische Geschichte.
Und ist das Ganze jetzt quasi eine Geschichtsstunde oder was hat es mit diesem Winter auf sich, der ja gemeinhin etwas Kaltes symbolisiert?
Naja, die Zeitenwenden sind vielleicht irgendwie Zeiten, wo man, jetzt könnte man banal sagen, sich die Leute warm anziehen müssen. Also es sind einfach unwirtliche Zeiten, weil sie mit Unsicherheit verbunden sind. Einerseits haben wir hier auch so die Biografien der Familien, die Generationenfolge, auch das Haus als gleichbleibenden Schauplatz, das aber auch eher winterlich kalt, ich sag mal nicht sehr gemütlich ist, wobei Annette Murschitz das mehrfach gleich auf die Drehbühne gestellt hat. Also wir sehen sozusagen die gleiche Zimmerarchitektur, die immer wieder reinrotiert wird, aber mit wechselnden Einrichtungen und Zuständen, um eben diese Zeitenbrüche sichtbar zu machen. Also wir haben die Kontinuität der Familie, aber wir haben die Zeitenwende, die Umbrüche. Denn es geht ja im Prinzip darum, wie sich Geschichte einschreibt in die einzelnen Biografien, wie das Politische, das Private bestimmt, wie es dort für Verwerfungen sorgt, wie es auch eben für Gräben in der Familie sorgt und wie im Prinzip auch immer, weil ständig neue Regeln gelten mit den Systemen und das ist vielleicht auch dann der Winter, die Kälte, ja. Man muss sich eben erstmal irgendwie da zurechtfinden in einer, ich würde sagen, so wie die Scorpions sagen vom Wind of Change, das war zwar positiv, aber der kann auch ganz schön heftig pfeifen, weil die Gewinner von gestern sind dann schnell die Verlierer von morgen und das wird gezeigt an dieser Familie.
Und welchen Ton hat Martin Kuschel diesen drei Geschichtskapiteln aus Kroatien gegeben?
Naja, wenn man sich das Stück anschaut, ist es ja so eigentlich Richtung psychologischer Realismus. Man kann sich es gut in naturalistischem Setting vorstellen. Und Kuschel versucht deshalb vielleicht eine etwas andere Tonart, weil er bricht das zumindest zum Teil. Er kombiniert naturalistisches oder realistisches Mobiliar in den Innenräumen mit so surrealen Elementen. Also wenn Sie wollen, es hat so einen surrealen Ton, das Ganze. Also wir sehen zum Beispiel mal im Haus, im Boden, ein verdorrtes Stoppelfeld sprießen oder im Schlafzimmer liegt auf einmal Schnee, was so vielleicht von vereisten Paarbeziehungen kündet. Oder in den 2011er Szenen, da wird eine Wohnung im Haus drüber, eben weil Damian das Haus jetzt gekauft hat und die anderen rausgedrängt hat, wird renoviert und das Rumpeln der Renovierung, das klingt manchmal fast wie Bombeneinschläge und zwischen den Szenen, weil sie von Ton sprechen, wenn sich die Bühne dreht, dann ist wirklich auch ein Sound, ein Ton, ein unheilvoll dreuender Sound von Bert Wrede und es werden Schwarz-Weiß-Bilder projiziert auf die Wände, sehr oft vom Krieg in der Ukraine, das ist sozusagen der vierte Winter, der jetzige Winter 2023, der im Prinzip bis ins Frühjahr anhält. Also ich denke mir, das, was Kuschel uns damit sagen will, so wie der Jugoslawienkrieg ein europäischer Krieg ist, ist auch der Ukraine-Krieg ein Krieg, der mit unserer Geschichte, mit uns zu tun hat. Das ist nicht irgendwo in Osteuropa. Das finde ich durchaus ein nachvollziehbares Statement. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, ich weiß nicht, ob das Burgtheater so eine gute Wahl ist als Location für diese Aufführung. Also ich glaube, Kusch ist da so ein bisschen im Irrtum aufgesessen. Weil es um große Geschichte geht, braucht man die große Bühne. Aber das Stück spielt ja jetzt nun mal nicht in irgendwie Schützengräben, sondern es geht um seelische Verwerfungen. Eigentlich ist es ein psychologisches Kammerspiel. Und Kuche macht es groß zwischen den Szenen mit diesen Videobildern, mit diesem großen, auch bombastischen Sound. In den Szenen selbst, da braucht es Intimität, die wahrt er auch. Also da ist nichts von kräftiger Regiepranke, sondern durchaus behutsam, mit vielen leisen Tönen, mit Pausen. Aber das hat so zur Folge, dass das fast ein bisschen implodiert auf der Riesenbühne, dieses Stück. Also vor allem in den im längeren Teil vor der Pause schleppt sich so ein bisschen müde dahin und gegen Ende nimmt es dann Fahrt auf.
Die Dramatikerin aus Kroatien ist im deutschsprachigen Raum noch ziemlich unbekannt. Ich habe es eingangs erwähnt, in anderen Ländern Europas wird sie durchaus häufiger gespielt als bei uns. Ist sie trotzdem für Sie eine Entdeckung gewesen?
Bedingt. Sie haben gesagt, kroatische Autorin, und Sie haben auch gesagt, die Urführung dieses Stücks war in London, denn sie lebt seit einiger Zeit in England, beziehungsweise jetzt in Schottland, und man merkt schon, so die angelsächsische Well-Made-Schule. Es ist gut gebaut, das Stück fügt sich alles zusammen, aber Perfektion ist manchmal ein bisschen langweilig. Also mir fehlen so die Ecken und Kanten, und Kuje hat, wie ich es geschildert habe, das partiell so mit Regietheatergriffen versucht aufzumischen. Aber auch die Figuren, also das ist ein gutes Ensemble, Regina Fritsch, Andrea Wenzel, Norman Hacker spielen mit. Aber auch diese Figuren, es ist ein Ensemblestück, könnte man positiv sagen, getragen von allen. Aber es ist auch keine Figur, die so richtig, es gibt keine Hauptrolle. Braucht man auch nicht unbedingt, aber es gibt auch keine so scharfen Konturen von den Charakteren, die haben mir gefehlt. Also, dass ich sagen würde, da hätte ich eine aufregende Figur und Schauspielerleistung gesehen, ist leider auch nicht der Fall und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen mit am Stück. Also es ist ein solides Stück und ein solider Abend, aber trotz dieses eigentlich sehr gewichtigen Stoffs, der da drin steckt, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie total aufgewühlt aus dem Theater gegangen wäre. Von daher Wow-Effekt-Entdeckung, naja.
Christoph Leibold nach der Premiere von Drei Winter. Die nächste Vorstellung ist am 28. April am Wiener Burgtheater. Weiter geht's mit Heino Rindler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim 35. Dresdner Filmfest sind am Abend 16 Preise in einer Höhe von insgesamt 72.000 Euro für Kurzfilmproduktionen vergeben worden. Verschiedene Jurys und das Publikum hatten aus 64 Kurzfilmen im nationalen, internationalen und mitteldeutschen Wettbewerb ihre Favoriten ausgewählt. Der mit 20.000 Euro dotierte sächsische Filmförderpreis ging an die deutsche Produktion Lake of Fire des Berliner Künstlerinnen-Duos Neozon über den menschengemachten Klimawandel. Gleich zweimal wurde der schweizerisch-kolumbianische Film Flores del Otro Patio geehrt, der queere Aktivistinnen und Aktivisten und ihren Einsatz für die Umwelt vorstellt. Der Streifen bekam den Kurzfilmpreis für demokratische Kultur voll politisch sowie den Goldenen Reiter der Jugendjury im internationalen Wettbewerb. Das Filmfest Dresden endet morgen. Es präsentiert seit 1989 Kurzfilme aus aller Welt. Der Deutsche Bibliotheksverband hat die Bundesregierung aufgerufen, den Weg für eine Sonntagsöffnung öffentlicher Bibliotheken freizumachen. Museen und Theater seien sonntags ebenso geöffnet wie Kinos und Konzerthäuser, heißt es in einer Mitteilung zum morgigen Welttag des Buches. Öffentlichen Bibliotheken sei es dagegen verboten, obwohl dies der Tag sei, an dem vor allem Familien und berufstätige Personen die Bibliotheken gerne nutzen würden. Der Verbandsvorsitzende Heller sagte, im Koalitionsvertrag habe sich die Bundesregierung darauf verständigt, die Sonntagsöffnung bundesweit zu ermöglichen. Bislang sei aber noch nichts passiert, obwohl die vielen Besucher und Besucherinnen in Pilotprojekten zur Sonntagsöffnung ganz klar mit den Füßen abgestimmt hätten. Der australische Komiker Barry Humphries ist mit 89 Jahren in einem Krankenhaus in Sydney gestorben. Seine Familie schrieb nach Angaben der Zeitung Sydney Morning Herald und weiteren australischen Medien in einer Mitteilung, Humphries sei sich bis zum Ende selbst treu geblieben. Er habe nie seinen brillanten Verstand und seinen einzigartigen Witz verloren. Humphreys schlüpfte im Laufe seiner rund 7 Jahrzehnte währenden Karriere in zahlreiche satirische Rollen. Am bekanntesten war seine Kunstfigur Dame Edna Everage, eine schrille Hausfrau mit lila Haaren und einer großen funkelnden Brille. Humphreys habe die Menschen mit einer Galaxie an Persönlichkeiten unterhalten, würdigte ihn der australische Premierminister Albanese auf Twitter.
Riesige Einschusslöcher in der Kiewer Vorstadt Irpin. Farbfilmnegative, die mit Lösungsmitteln verätzt wurden. Ein einsames Haus umgeben von lilafarbenen Veilchen. Drei Arbeiten von jungen ukrainischen Bildkünstlern, die aktuell in der Moderne Galerie des Saarlandmuseums zu sehen sind. Kuratiert wurde die Ausstellung von der ukrainischen Fotografin Ira Jiroschko. Schönen guten Abend.
Hallo.
Während dieses Kriegs überhaupt zu arbeiten, unter welchen Bedingungen spiegelt die von Ihnen kuratierte Ausstellung diese Situation?
Es war und es ist immer noch nicht leicht. Und ich weiß, dass für viele Künstler es hat mehrere Zeit gedauert, bis sie an irgendwelche Ideen kommen konnte, das gut widerspiegeln konnte, was sie gerade erleben oder was sie gerade ausfüllt. Und für manche ist dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen. Also weil die dramatische Situation, womit man sich jetzt beschäftigen muss, manchmal sind sehr beeindruckend und dann kann man nicht wirklich diese Zeit und Inspiration finden, etwas zu schaffen. Für viele ist es immer noch sehr schwierig. Deswegen war es auch für mich eine Überraschung zu sehen, ob überhaupt da etwas gibt und wenn schon, dann was für Projekte da sind. Und ich war wirklich sehr erstaunt von der Qualität und die Menge.
Welche der Arbeiten ging Ihnen denn besonders nah, beziehungsweise welche haben Sie besonders fasziniert?
Also ich kann nicht etwas auswählen von den 15 Projekten, die ich schon für die Ausstellung ausgewählt habe. Nicht, weil sie viel besser als anderen waren, sondern dass sie zu meinem Ziel und meine Idee am besten gepasst haben. Ich würde nur sagen, dass das Video von Irina Loskot, wo sie am Friedhof steht und ihr Lebenslauf laut zu den begrabten Menschen liest. Ich denke, das beschreibt ganz gut die Situation und die Stimmung, die ukrainische Künstler erlebt haben und vielleicht immer noch erleben, wo sie ihre Kunst nicht mehr wichtig, nützlich finden können. Und das war für mich sehr beeindruckend und passt sehr gut zu diesem Zeitgeist, wo wir jetzt uns finden. Also die Künstler müssen für sich selbst neue Sinn für ihre Arbeit finden.
Manche Arbeiten wirkten auf mich, als wäre die Gegenwart nur mit künstlerischer Flucht in eine friedliche Vergangenheit zu ertragen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, genau. Sie nutzen das ziemlich oft, um positive Emotionen zu finden und auch diese Stärke vielleicht von Archiven oder Familien, Albums oder von Kindheitserinnerungen, diese Kraft für Alltag zu finden.
Zu allen Arbeiten gehören ja sehr persönliche Texte der Künstlerinnen und Künstler, die die Hintergründe der Arbeiten erklären. War das auch ein sehr schwieriger Prozess, so wie Sie geschildert haben, dass manche im Augenblick gar nicht arbeiten können und es anderen sehr schwer fällt?
Ich habe die Künstler gefragt, die Texte zu Projekten zu schreiben, weil sie das am besten machen können. Und ich denke, sie haben das sehr gut gemacht. Weil nicht oft kann man mit Wörtern sehr gut erklären, was man fühlt. Deswegen haben wir Kunst und nutzen wir diese visuellen Medien, etwas zu vermitteln, was sehr schwer mit Wörtern vermittelt sein kann.
Ist es auch das, was Sie mit Ihrer Ausstellung deutlich machen wollen oder wohin geht das?
Die Ausstellung zeigt, wie die Leute sich fühlen, während dieser Krieg geht. Die Kunst hat nicht die Aufgabe, unsere Fragen zu beantworten, sondern es stellt viele Fragen. Es stellt die Frage, wie können wir in dieser Zeit leben? Was sind unsere Gedanken? Wie fühlt man sich? Wie können wir diese Gefühle vermitteln, damit wir von anderen Menschen verstanden werden können?
Im Ankündigungstext zur Ausstellung wird gefragt, gibt es heute einen sicheren Ort in Europa? Können Sie diese Frage beantworten und wenn ja, wie?
Meiner Meinung nach gibt es keinen sicheren Ort in Europa, solange Russland weiter diesen Krieg in der Ukraine führt.
sagt Ira Jeroschko über ihre Ausstellung Greifbar Krieg im Blick ukrainischer Künstler, zu sehen bis zum 6. August im Saarlandmuseum in Saarbrücken und unter greifbar.in.ua. Dankeschön.
Danke auch.
Hier ist Fazit. Die Welt schaut. Spielfilme und Serien sind große Unterhaltungsmedien. Shows werden auch von Millionen Menschen gesehen. Aber die Drehbuchautoren in Hollywood stehen auf den Barrikaden. Katharina Wilhelm in Los Angeles über die Drohung, an ihre großen Auftraggeber zum zweiten Mal zu streiken.
Drehbuchautorin Zoe Marshall klingt frustriert. Gerade hat sie an der Krimiserie Found mitgeschrieben, die im Herbst im TV-Sender NBC läuft. Arbeit ist genug für sie da, aber die Studios würden Drehbuchautoren immer wieder unter Wert verkaufen, sagt sie.
They repeatedly undervalue us.
Für Studiobosse sei hingegen immer eine fette Bonuszahlung drin. Marshall schreibt seit vielen Jahren Drehbücher für alle möglichen Studios, TV-Sender und Streaming-Plattformen. Zum Beispiel auch für die Neuauflage der Serie Charmed über drei junge Hexen.
I wrote for the first two seasons of the reboot of Charmed on the CW.
There we are. You are Charmed Ones, the most powerful trio of witches.
Marshall ist auch Mitglied im Vorstand der Autorengewerkschaft WGA. 98% deren Mitglieder haben gerade dafür gestimmt zu streiken, sollte bis Anfang Mai keine Einigung in den Tarifverhandlungen mit dem Verband der amerikanischen Fernseh- und Filmproduktionen zustande kommen. Der Verband vertritt alle großen Studios, Fernsehsender und Streamingdienste von Apple TV Plus bis Universal Pictures. Ein wichtiger Verhandlungspunkt, die Bezahlung. Der Wochenarbeitslohn von Autoren sei in den vergangenen 10 Jahren um 23% gesunken, wenn man die Inflation mit einrechnet, sagt die Gewerkschaft. Eric Haywood ist ebenfalls Drehbuchautor, schrieb unter anderem für die Krimishow Law & Order oder die Hip-Hop-Dramaserie Empire.
I want Empire to be here long after I'm gone. I need to start grooming a successor.
Everybody is feeling the pressure.
Alle fühlten gerade den Druck, sagt er, denn die vielen neuen Streamingdienste verlangten nach immer mehr und neuen Inhalten. Gleichzeitig habe sich die Bezahlung verändert, zum Beispiel die Wiederholungshonorare. Er macht das konkret an einem Beispiel fest.
Let's say, for example, I worked for a show over here in America for CBS.
Sagen wir zum Beispiel, ich habe für eine Show beim TV-Sender CBS gearbeitet. Was früher passierte war, als diese Show auf CBS wiederholt wurde, gab es ein Wiederholungshonorar, mit dem ich mein Einkommen aufbessern konnte, wenn ich keine anderen Aufträge hatte. Wenn ich heute für eine CBS-Show arbeite, verkauft CBS diese oder lizenziert diese Show an seinen eigenen Streaming-Dienst. Die Wiederholungshonorare sind geringer und ich weiß nicht mal, wie viele Leute diese Show gesehen haben oder wie oft, denn diese Infos halten die Streamer unter Verschluss.
Die Forderung der Gewerkschaft, die Verträge mit den Streaming-Plattformen müssen angepasst werden. Viele Drehbuchautoren haben Verträge für eine bestimmte Serie mit einem Sender. Früher sei dies über einen längeren Zeitraum gewesen und damit auch ein verlässliches Einkommen. Auch das habe sich geändert.
Früher hatte man einen Vertrag über 9 Monate und jetzt stellen sie dich plötzlich für 10 Wochen oder 14 Wochen ein. Und was mache ich dann?
Drehbuchautor in Hollywood zu sein, für viele ist das ein Traumjob. Doch kreativ sein sei schwierig, wenn man nicht wisse, woher der nächste Gehaltscheck komme.
It's hard to be creative when you are worried about where your next paycheck is going to come from.
Die Gewerkschaft betont, die Entertainment-Industrie habe im Schnitt in den vergangenen Jahren insgesamt Profite zwischen 28 und 30 Milliarden US-Dollar gemacht. Und das auf Grundlage der Skripte, die die Drehbuchautoren schreiben, sagt Zoe Marshall.
It is the blueprint for the product that these studios are making billions of dollars off of every year.
Die Studios können doch nichts ohne die Skripte, denn die leisten so viel. Es ist ein Verkaufsdokument, es ist eine Vorlage für die Schauspieler, die Bühnenbauer und alle anderen in dem Geschäft. Bis zum 1. Mai verhandeln beide Seiten noch. Wird gestreikt, merken das Zuschauer wahrscheinlich zuerst bei den Late-Night-Talkshows, deren Schreiber tagesaktuell arbeiten. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und die anderen müssten dann wohl eine Zwangspause einlegen. Bei TV-Serien können sich die Ausstrahlungen verzögern. Die Gewerkschaft ist selbstbewusst und das kann sie wohl auch sein. Beim letzten Streik im Jahr 2007 legten die Autoren 100 Tage ihre Arbeit nieder. Es entstand ein Schaden von geschätzten 2 Milliarden US-Dollar. Noch versuche man, das zu vermeiden, betont Verhandlungsführer Haywood. Doch werde kein gutes Angebot vorgelegt, sei alles möglich.
Nothing is off the table at this point.
Ein gutes Angebot macht ihn jetzt Klaus Pokatzky, denn er lässt Revue passieren, was die Zeitungsfeuilletons in der vergangenen Woche besonders umgetrieben hat.
Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die unseren Bundesjustizminister Marco Buschmann aus einem Interview zitierte, in Tagen, in denen Klimaaktivisten unsere Hauptstadt lahmlegen wollten. Vor 100 Jahren, in den 1920er und 30er Jahren, gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen. Soweit die historische Analogie eines promovierten Juristen, mit der er die Verhängung von Gefängnisstrafen wegen Aktionen der letzten Generation rechtfertigt, schrieb Patrick Barners und war mehr als empört. Die SA verachtete die Verfassung und wollte sie mit Gewalt abschaffen. Die letzte Generation will dem Grundgesetz, so wie sie es versteht, zur Geltung verhelfen. Zivilen Ungehorsam zu diesem Zweck kann man kritisieren, aber nicht mit dem dummen Spruch, Recht sei Recht und müsse durchgesetzt werden. Und wie sehr hält sich die Regierung von Marco Buschmann an Recht und Gesetz? Was die Klimaaktivisten tun, wenn sie sich in Berlin auf Straßen kleben, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Nötigung der Bundesregierung, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. Das Ungewöhnliche daran ist, die Täter verlangen nichts, was die Regierung nicht ohnehin längst zu tun verpflichtet wäre, erklärte uns Ronen Steinke, für den die Bundesregierung schlicht Recht bricht. Das Klimaabkommen von Paris, wonach die Erderwärmung auf unter 2 und möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, ist nach seiner Ratifizierung durch den Bundestag gemäß Artikel 59 des Grundgesetzes unmittelbar geltendes Bundesrecht. Und die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts haben der Regierung, die dies nicht ganz ernst zu nehmen schien, in ihrem Klimabeschluss vom März 2021 die Lage noch einmal deutlich auseinandergesetzt. Verfassungsrecht für Dummies quasi. Das Abkommen ist verbindlich, dagegen zu verstoßen ist verboten. Wir warten auf das nächste Interview unseres Bundesjustizministers und zitieren noch einmal Patrick Barners. Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer. An welchen Sätzeschreiber, der die letzte Woche die Feuilletons auf Trab hielt, werden wir denn da erinnert? Matthias Döpfner wird gerade nach allen Seiten vermessen, hieß es im Berliner Tagesspiegel zum Vorstandsvorsitzenden des Hauses Springer, nachdem die Wochenzeitung Die Zeit darüber berichtet hatte, welche Kurznachrichten der an seine Untergebenen zu verschicken pflegte. Döpfner nennt intolerante Muslime Gesocks, begrüßt den Klimawandel und stellt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die er als eine Grippe verstanden wissen will, als 33 in ein Analogieverhältnis zur Machtergreifung Hitlers, fasst in der Frankfurter Allgemeinen Nils C. Kumka zusammen. Wenn ich wütend oder sehr froh bin, wird mein Handy zum Blitzableiter, zitierte die Süddeutsche aus einer Entschuldigungserklärung des Springer-Chefs. Ich schicke dann manchmal Menschen, denen ich sehr vertraue, Worte, die ins Unreine gesagt oder getippt sind, weil ich davon ausgehe, dass der Empfänger weiß, wie es gemeint ist und weil ich mir nicht vorstellen kann oder will, dass jemand diese Worte an Dritte weitergibt. Ist das denn so außergewöhnlich in digitalen Zeiten? Besitzt das privat so radikal Geäußerte ein größeres Gewicht als die öffentliche Äußerung? Fragte der Tagesspiegel da ganz grundsätzlich. Je mehr aus privaten SMS-, Chat- und Mail-Mitteilungen auch in anderen Fällen veröffentlicht wird, desto mehr wird sich der Glaubwürdigkeitsgraben verbreitern, meinte Joachim Huber. Als wahr und echt und authentisch kann nur noch gelten, wenn öffentliches und privates Denken, Schreiben und Handeln zur Deckung kommen. Auf jeden Fall werden wir alle jetzt hoffentlich mal mehr auf Grammatik und Rechtschreibung unserer Kurznachrichten achten. Wer weiß, wer die veröffentlicht. Die folgende Nachricht darf nur von all jenen Menschen gelesen werden, die nie etwas mitbekommen, stand in der Tageszeitung Taz. Benjamin von Stuckrad-Barre hat ein neues Buch geschrieben. Es handelt vom Springer Verlag, führte uns Steffen Grimberg zum zweiten Springer-Top-Feuilleton-Thema der Woche, dem Roman »Noch wach« eines Schriftstellers, der einst dem Hause Springer eng verbunden war und heute denkbar größte Distanz dazu hält. Vor allem geht es um Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit und Strukturen, die all das im größten Verlag Europas möglich gemacht haben sollen, fasste der Tagesspiegel die 379 Seiten zusammen. Es ist Stuckrad-Barres bestes Buch und das Beste, was man derzeit lesen kann, lobt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Als einen Roman, dessen besonderer Unterhaltungswert, und dieser ist wirklich enorm groß, sich aus der schillernden Nähe von Fiktion und Wirklichkeit speist, wie Julia Enke meint. Und da wollen wir abschließend doch aus einem Blatt des Hauses Springer zitieren, nämlich wie der Philosoph Franz Josef Fetz im Interview mit der Tageszeitung Die Welt das definierte, was der Verlag derzeit wirklich gebrauchen kann. Glück ist so etwas wie erfüllte Leichtigkeit ohne Langeweile. Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal klüger.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pokatzki in Fazit mit Gabi Wuttke.